Controller. Das Computer- und Videospielmagazin auf Köln Campus.
Ethik und Videospiele sind jetzt vielleicht nicht zwei Attribute, die einem in den Sinn kommen, wenn wir uns Gedanken über unser Lieblingshobby machen. Im Rahmen des Forschungsschwerpunkts Medienwelten ist das Projekt Ethik und Games an der TH Köln ein sehr großes Thema, worüber aktiv geforscht wird. Bei mir im Studio sind jetzt André Wessel und Jürgen Slegers, wissenschaftliche Mitarbeiter an der Fakultät für angewandte Sozialwissenschaften im Institut für Medienforschung und Medienpädagogik der TH Köln. Guten
genau.
Abend.
Sehr gut.
Hallo. Ja, also erstmal ein ziemlich langer Name. Ihr seid bei dem Bereich Forschungsschwerpunkt Medienwelten im Bereich Spielraum tätig. Erzählt doch mal kurz ein bisschen darüber, Jürgen, vielleicht, wie die Arbeit bei euch aussieht bei Spielraum. Macht ihr?
Spielraum ist ein Projekt mit einer fast 10-jährigen Tradition. Wir sind sehr stark medienpädagogisch orientiert, das heißt, wir arbeiten mit allen möglichen Zielgruppen, das sind Kinder, Jugendliche, das sind aber auch Eltern, Pädagogen, Lehrer und die Arbeit ist ganz, ganz vielschichtig und jetzt haben wir halt das Projekt Ethik und Games eingereicht und finanziert bekommen und das ist jetzt unser Hauptschwerpunktthema für die nächsten 2,5 Jahre.
Okay, wenn du vielleicht, André, kurz darauf eingehen kannst, warum brauchen wir denn eurer Meinung nach oder bei Spielraum, was sagt ihr, warum gibt es Ethik und Videospiele, warum diese Zusammensetzung? Sind da eher die Schaffenden, die Entwickler gefragt oder sind da eher die Spieler gefragt?
Also schon eher die Spieler. Die Entwickler haben zwar auch entdeckt, dass so moralische Entscheidungen in digitalen Spielen was Sinn, was zieht, weil viele Spieler Bock darauf haben, sagen wir mal, bedeutungsvolle Entscheidungen in einem Spiel treffen zu wollen. Und die fühlen sich dadurch dann mehr involviert und das Ganze zieht einfach und macht dann auch mehr Spaß, wenn man glaubt, durch das eigene Handeln auch mehr verändern zu können im Spiel und so eine kleine Co-Autorenschaft übernimmt, weil man das Spiel individuell formen kann.
Okay, ihr seid wissenschaftliche Mitarbeiter. Wie sieht eure Arbeit tagtäglich aus? Wie kann man sich das vorstellen? Arbeitet ihr viel mit den Studenten zusammen oder geht's auch im Bereich, arbeitet ihr auch mit Jugendlichen zusammen? Also es gibt ja auch hier das Jugendforum NRW, wo wir hier bei Controller auch schon mal auf der Gamescom waren. Erzählt darüber vielleicht.
Also auch wieder ganz unterschiedlich. Wir arbeiten tatsächlich sehr stark mit Fokus auf Kinder und Jugendliche. Bei dem Thema jetzt natürlich noch stärker auf etwas ältere Jugendliche. Also wir haben da den Begriff...
Im Bereich von?
Ja, 14 bis 24, 16 bis 24.
Mhm, okay.
Und was aber nicht heißt, dass wir nicht auch überlegen, was kann man an Methoden, an Materialien entwickeln. Das ist halt eine Hauptaufgabe von uns und ein Ziel, was man vielleicht auch mit Jüngern oder auch mit Eltern nutzen kann. Und die Arbeit ist ganz, ganz unterschiedlich. Aktuell sind wir sehr stark in der Planung für das bevorstehende Gamescamp Ethik und Games. Das findet am Pfingstwochenende hier in Köln statt, in der Jugendherberge Riel. Also Jugendherberge sagt man noch, aber es ist tatsächlich mittlerweile so ein richtiges Tagungshaus. Und da laden wir 50 Jugendliche, junge Erwachsene ein, sich über das Thema Games mit uns zu unterhalten. Und das Ganze ist kostenlos. Es sind auch noch Plätze frei. Da gerne anmelden unter bit.do.
Wir verlinken die Sachen auch gerne nochmal bei uns auf kölncampus.com. Da könnt ihr dann, wenn ihr Interesse an dem Gamescamp habt, nochmal gerne reinschauen. Jetzt mal zu diesem Gamescamp. Wie kann man sich das vorstellen? Wird da auch aktiv dann gespielt? Geht es halt, guckt man sich Szenen an oder geht es halt mehr um den Dialog?
Also beides. Das Spielen, um deine anfängliche Frage nochmal aufzugreifen, kommt bei uns in der Arbeit immer mal wieder zu kurz, weil andere Sachen organisiert werden müssen. Aber beim Gamescamp ist natürlich ganz klar, dass auch das Spielen dazugehört. Unter anderem, weil Spielen auch ganz, ganz viele Funktionen hat. Wir werden eine neu zusammengewürfelte Gruppe haben. Wir haben dann eine bunte Mischung. Und um sich kennenzulernen, ist das Spielen am Abend, am ersten Tag nicht nur Pflicht, sondern bester Programmpunkt und im Spiel lernt man sich da sehr, sehr gut kennen. Darüber aber auch zu diskutieren, was haben wir da jetzt eigentlich gespielt, wie bewerten wir das, da ist das Format Gamescamp oder Barcamp großartig für, weil die Jugendlichen, die wir ansprechen, im Gepäck ihre eigene Expertise dabei haben.
Mhm. Kannst du vielleicht Beispiele nennen oder André, du vielleicht auch, was für Spiele oder was für Szenen habt ihr da irgendwie zum Beispiel jetzt schon was im Kopf, ohne da jetzt zu viel von der Veranstaltung vorwegzunehmen? Oder bringen die Leute ihre Spiele selber mit oder?
Ja, in so einem Barcamp ist das schon so gedacht, dass die Leute das Programm hauptsächlich selber gestalten. Also wir geben da wenig Input von außen rein, von Expertin oder Expertenseite, sondern die jungen Menschen sind eingeladen, da selber die Themen zu besprechen, auf die sie Lust haben. Grundsätzlich muss man aber auch davon weggehen zu denken, dass Ethik und Games immer nur mit Spielen und Spielinhalten zu tun hat. Es gibt da auch noch Ebenen, die sich außerhalb der Spiele bewegen. Zum Beispiel, wie Spieler eben beim Spielen miteinander umgehen. Da gibt's verschiedenste Geschichten. Also wird gecheatet, gibt's Hate Speech. Was ist mit Rassismus, Sexismus und ähnlichem?
Also das ist ja gerade, wenn man jetzt über das soziale Zusammensein in Spielen redet, das ist ja häufig, also aus meiner eigenen Erfahrung mal zu sagen, häufig nicht sehr sozial, sondern eher ziemlich asozial. Seid ihr da auch aktiv so ein bisschen hinterher, dass ihr da guckt, okay, woran liegt das oder was kann man da vielleicht auch gegen machen oder sowas?
Ja, das ist relativ schwierig. Wir haben relativ wenig Kapazitäten, um selber zu forschen. Das versuchen wir zwar auch zu machen, aber wir haben eben dadurch, dass wir einen medienpädagogischen Schwerpunkt haben, hauptsächlich die Praxisprojekte mit den Jugendlichen, dazu viel Lehre an der TH, also gut, was heißt viel, das sind ein paar Seminare pro Semester. Und müssen uns selber halt auch auf allen möglichen Veranstaltungen einbringen, auf allen möglichen Konferenzen und Tagungen unser Thema vorstellen, also vorher einreichen. Und da das ein Thema ist, was gerade sehr aktuell ist und auch in der Branche auf großes Interesse stößt, fahren wir da ziemlich viel rum auf Tagungen und halten Vorträge und diskutieren dann eben mit anderen Leuten aus der Branche.
Aber es bleibt also eine Win-Win-Situation. Wir bringen natürlich Themen mit rein aus Forschung, Forschungsfragen und wir holen natürlich aus dem, was wir auch im Dialog mit Jugendlichen, aber auch mit Politikern, mit Eltern auch rausziehen, natürlich auch wichtige Fragen, die es denn auch mal gilt zu untersuchen. Also das ist so eine Win-Win-Situation. Mhm. Wir können nur nicht alles leisten.
Ja, klar, das natürlich, und da sind natürlich auch dann die Leute selbst gefragt und bei Jugendlichen ja wahrscheinlich auch die Eltern.
Ja, mitunter, ja klar.
Werden die auch eingebunden bei diesem Projekt, zum Beispiel bei dem Gaming Camp jetzt?
Beim Games Camp selber nicht. Da haben wir halt tatsächlich mit der Zielgruppe.
Also.
Ach, mitunter gibt es auch coole Eltern. Mit 16 bis 24 haben wir natürlich auch Jugendliche, die alleine anreisen können und alleine da sind. Was aber ein beschriebenes Ziel in dem ganzen Projekt Ethik und Games ist, dass wir auch gemeinsam mit Jugendlichen Materialien, Methoden entwickeln, die wir auch kostenlos bereitstellen für alle anderen medienpädagogisch Aktiven, aber auch für alle Zielgruppen. Das heißt, Jugendliche sich selber auch die Sachen anschauen können, selber nutzen können, selber mitentwickeln können, aber auch Eltern, Lehrer, Pädagogen das Ganze halt nutzen können. Mhm. Und teilweise sind es ganz, ganz Kleinigkeiten, um wirklich auch ins Gespräch einzusteigen. Also auch wirklich mal die richtigen Fragen zu stellen, um vielleicht auch bei dem einen oder anderen Spiel mal diese spannende Frage, die in dem Spiel schlummert, herauszufinden. Viele Eltern wissen es ja einfach nicht.
Hinter das Spiel zu gucken und zu schauen, was ist daran interessant.
Ganz genau.
Alles klar. Ich spreche gleich noch weiter mit den beiden hier. Wir sprechen über Ethik und Games. Bei mir im Studio zu Gast André Wessel und Jürgen Slegers. Jetzt kommt erstmal Musik aus Super Mario World, der It's a Me Soundtrack. Hier auf der 100,0. Bis gleich.
Hello, it's a me, Mario. Woohoo! You're listening to Controller. Mamma mia, Mario's favorite. Yahoo! Here we go!
Wir sind zurück und reden weiter über Ethik und Games. Bei mir im Studio sind André Wessel und Jürgen Slegers von der TH Köln und zwar vom Institut für Medienforschung und Medienpädagogik. Wir sprechen über Ethik und Games. Wenn ihr kurz nochmal zusammenfassen könntet, was denn euer Projekt Spielraum so macht.
Spielraum gibt es jetzt fast 10 Jahre. Ist ein Projekt, was sich sehr medienpädagogisch orientiert und insofern mit dem Fokus auf Games und insofern mit Kindern, Jugendlichen, jungen Erwachsenen, mit Studierenden, aber auch mit Eltern, Pädagogen, Multiplikatoren zusammenarbeitet, Angebote, Formate entwickelt. Und wir hatten jetzt die glückliche Situation, dass ein Projekt Ethik und Games für einen längeren Zeitraum bewilligt worden ist und ja, da sind wir jetzt mittendrin.
Wie kann man sich das praktisch dann vorstellen, André? Wie ist die Arbeit Ethik und Games? Wie sieht das aus? Habt ihr dann Veranstaltungen oder wie kann ich mir das vorstellen?
Ja, also es gibt ganz verschiedene Teile. Wir kommen jetzt zum Beispiel gerade von der International Games Week in Berlin. Da haben wir auf einem Barcamp, Research and Games Barcamp hieß das, mitgemacht, haben dort Vorträge gehalten mit anderen Leuten aus der Branche.
Was bedeutet Barcamp in dem Fall?
Ein Barcamp ist eine Veranstaltung, die von den Teilnehmern selbst gestaltet wird. Also man macht das Programm quasi selber, unterhält sich vorher drüber, wer möchte worüber reden und teilt dann das Ganze in den Zeitplan ein. Wir planen jetzt übrigens auch gerade selber ein Barcamp für unsere Zielgruppe, also für Jugendliche so von 16 bis 21 in diesem Fall. Das ist immer mal unterschiedlich. Das heißt auch Ethik und Games und da wird es darum gehen, mit den Leuten darüber ins Gespräch zu kommen, wie in Spielen selber, aber auch um Spiele rum, also zwischen Spielern beim Spielen oder auch wie die Industrie mit einem rumgeht, also was da so passiert.
Mhm. Ethik ist ja ein relativ breit gefasster Begriff, Ethik und Games in dem Fall. Wenn wir jetzt zum Beispiel mal auf ethisches Handeln in der virtuellen Realität eingehen, da ist ja ein ganz interessanter Fakt, was man ja nicht meinen sollte, dass Spieler in Spielen, wo sie sich gut und böse entscheiden können, in den meisten Fällen, da gibt es zum Beispiel dann die Beispiele wie die Telltale Adventure Games oder Dragon Age oder Infamous fällt mir ein, wo es auch am Ende sogar eine Statistik gibt, wie sich die Leute entschieden haben. Und interessanterweise entscheiden sich die meisten Leute für den guten Weg, für den Weg als Helden. Ist das auch etwas, wo ihr sagt, das ist auch was, was ihr untersucht oder was interessant für euch ist? Jürgen?
Ja, natürlich. Also ich bin so ein bisschen sozialisiert, eigentlich schon vor vielen, vielen Jahren, immer mit der Frage, was fasziniert eigentlich an dem Medium? Und das ist ganz gut, weil genau diese Fragen bringen wir selber mit rein. Also wenn wir uns ein neues Spiel anschauen, also mir geht es dann auch so, dass ich erstmal versuche, das gut zu lösen. Wieso, weshalb, warum? Ja, weil ich es vielleicht einfach erstmal schaffen möchte, auch das Ganze gut zu lösen. Und je nach
ist Spiel, ja meistens auch die schwerere Variante, wenn man
ja,
als
ja,
Held
das stimmt.
Sozusagen spielt.
Genau. Und dann gibt es aber auch mal den Punkt, wo man merkt, okay, im Spiel kann ich ja alles ausprobieren und ich möchte natürlich auch mal schauen, was bietet mir das Spiel für Möglichkeiten, wo sind da die Grenzen, was kann ich aber auch alles machen und dann schwenke ich auch gerne mal über und spiele böse und gucke, wie weit komme ich da mit, komme ich da vielleicht strategisch weiter mit und genau diesen moralischen Konflikt, den ich dann in mir trage, das geht nicht nur mir so, sondern das geht den Kollegen so, das geht aber auch den Jugendlichen, das geht jungen Erwachsenen, das geht Gamern und Gamerinnen genauso und darüber sich zu unterhalten ist natürlich total spannend.
Mhm. Ja, gerade Moral und Ethik sind ja eigentlich auch, wenn ich jetzt ein paar Jahre zurückdenke in den Zeiten von, wo es Anschläge hier gab, wie zum Beispiel Winnenden, wo Computerspiele sehr zentriert als so, ja, moralisch nicht wertvoll und verwerflich sozusagen eingeordnet wurden, wo dann halt die Beispiele mit sogenannten Killerspielen gemacht worden ist. Was habt ihr da vielleicht auch in den letzten Jahren gesehen oder beobachtet, wie sich das hier in Deutschland entwickelt hat?
Ja, also es gibt natürlich nach bestimmten Ereignissen, also gerade so Amokläufen oder ähnlichem, gibt es immer wieder von den gleichen Personen und den gleichen Institutionen die gleichen Reaktionen. Aber man kann einfach kurz und knapp sagen, das Ganze ist wissenschaftlich nicht belegt, was die Leute sagen und deswegen verschwindet das auch immer nach kurzer Zeit wieder. Wir im Projekt Ethik und Games wollen auch gerade nicht sehr viel über diese Aggressionsförderungs- und Gewaltverherrlichungs- und auch Suchtdiskussionen sprechen, weil das für uns relativ alte Hüte sind und wie gesagt, das ist wissenschaftlich inzwischen einigermaßen untersucht. Da gibt es verschiedene Studien zu, dass es keine Zusammenhänge zum Beispiel zwischen realer und medialer Gewaltanwendung gibt. Oder auch, dass Computerspielsucht ein eigenständiges Krankheitsbild ist. Das ist meist dann irgendwie pathologisches Verhalten, was begründet ist mit Anlagen der Person oder anderen Umweltfaktoren. Und das trifft da dann halt die digitalen Spiele, nach denen man vielleicht süchtig wird, beziehungsweise süchtig kann man in dem Umfeld gar nicht sagen. Das ist auch kein eigenes Bild aus dem ICD oder ähnlichem. Also das ist exzessives Spielen und ja, diese Leute, die diese Anlagen haben, die könnten dann auch mit anderen Sachen schwer umgehen. Das liegt in der Natur.
Mhm. Bei euren Veranstaltungen habt ihr gerade erzählt, ist auch viel von den Teilnehmern abhängig, von den Jugendlichen, von euch, wie ihr das gestaltet sozusagen. Merkt ihr da auch, dass da häufiger mal solche Serious Games mittlerweile ein Thema sind? Weil das ist ja gerade in den letzten Jahren Indie-Games, die auch eine komplexe Geschichte erzählen und wo es halt eher um andere Sachen geht, vielleicht auch Lerninhalte vermitteln sollen. Ist das auch ein Trend, der auch bei den Jugendlichen hier ein Thema ist?
Also man sollte auf jeden Fall Indie-Games und Serious-Games immer noch ein bisschen unterscheiden.
Ja.
ja, es ist durchaus zunehmend so, dass wir haben ein anderes Format, was wir mit vielen Institutionen aus dem ganzen Bundesgebiet jetzt zum 5. Mal realisiert haben, auch Gamescamp, also das Bildungswochenende für Gamer. Und da gibt es immer auch wieder eine Session, wo die Teilnehmer untereinander sich einfach die neuesten Spiele, die der andere vielleicht noch nicht kennt, zeigen. Und da gibt es halt auch immer wieder Indie-Games. Es gibt auf dem Festival, auf dem Amaze-Festival oder auf der International Games Week jetzt in Berlin, wo mein Kollege sein durfte, gab es auch wieder Spiele, Spielinstallationen, wo auch die Grenzen sich einfach aufgeweicht haben,
also du hast
zwischen Spiel und Kunst. Mhm. Und das sind natürlich immer wieder Sachen, die wir auch mit reinbringen und die aber auch genauso von den Teilnehmern mit reingenommen werden, weil es ist nicht immer nur das AAA-Spielen, das ist auch irgendwann langweilig, sondern auch tatsächlich nicht nur gucken, was ist gerade Trend über die Medien auch, sondern was gibt's vielleicht für kleine, also Kleinode und tolle Spiele, die dann wo ich als Spieler vielleicht auch zu den Ersten gehöre, die das entdecken.
Du hast gerade angesprochen, da muss man noch differenzieren zwischen den Indie-Games und den Serious-Games. Was zeichnet dann in dem Fall ein Serious-Game für dich oder insgesamt aus, André?
Also ein Serious-Game ist primär nicht zu Unterhaltungszwecken da, sondern will immer irgendwas über irgendwas informieren oder dass man irgendwas einübt. Und die haben in der Regel, weil ganz andere Entwickler und ganz andere Produktionskosten dahinter stehen, auch ein anderes Erscheinungsbild und kommen deswegen bei gewissen Zielgruppen auch nicht so gut an, weil Grafik und Sound halt häufig nicht so dolle sind und die Leute deswegen nicht so viel Lust haben, die zu spielen. Wer vielleicht selber mal reinschauen will von den Hörern, da gibt's einige auf gamesforchange.org, die auch kostenlos zur Verfügung stehen und wo man mal reingucken kann. Die beschäftigen sich halt immer mit einem bestimmten Thema. Also ich kann jetzt ein paar Beispiele nennen. Es gibt zum Beispiel Papers, Please, was ganz gut auch an das große Flüchtlingsthema gerade andockt. Da geht es um Visa-Problematik.
Als Zollbeamter sozusagen da sitzt und den Stempel machen muss und eigentlich keine große Aufgabe im Spiel spielerisch hat, aber sozusagen über Schicksale entscheiden kann. Wen lässt man rein?
Und das wird einem am Anfang gar nicht so bewusst, aber irgendwann merkt man, okay, ich bin jetzt genau in der Rolle dieses Visa-Beamten und gucke eigentlich nur noch, okay, wo ist jetzt im Ausweis der Fehler? Ha, ich habe ihn gefunden und deswegen darfst du nicht rein, bevor man sich vielleicht bewusst macht, okay, hinter der Person, die da gerade steht, die hat auch ein Schicksal und deswegen will die hier rein, sondern man ist genau in der Maschinerie drin und das ist auch die Funktionsweise dieses Spiels. Ja, und es gibt auch noch andere, zum Beispiel Haiti, The Cost of Life, da geht es um das Leben in der dritten Welt. Also wie man sich da in der Familie aufteilen muss, wer geht arbeiten, wer kann Bildung genießen, wer muss zu Hause bleiben und Ähnliches. Also da gibt's jede Menge und gerade auch im Bereich Flucht-Migration ist da gerade sehr viel erschienen. Last Exit Flucht oder The Syrian Journey, um nur einige noch zu nennen, mit denen man ganz gut arbeiten kann und die man, wie gesagt, häufig auch kostenlos ausprobieren kann.
Mhm. Um vielleicht noch eine abschließende Frage an euch zu stellen, eine persönliche Einschätzung. Wo seht ihr denn ethisches Handeln in der virtuellen Realität oder wo braucht es eurer Meinung nach Ethik in Videospielen? Jürgen vielleicht als Erstes.
Also ich hänge gerade noch so ein bisschen bei den Serious Games. Da gibt es ganz oft das Thema. Hier ist aber so die Aufgabe von uns, von der Pädagogik, das zu begleiten. Also einfach nur ein Serious Game wird von den meisten Spielern halt einfach nicht gespielt. Aber ich kann das wunderbar auch in Kontexte setzen. Also es muss nicht immer nur der schulische Kontext sein, sondern auch durchaus in der offenen Jugendarbeit oder vielleicht auch einfach mal auf Events reinbringen. Das ist eine Herausforderung, aber wir haben ja mit Spielen und mit Spielern zu tun. Insofern lieben wir ja auch die Herausforderung. Und das ist einfach nur der nächste Level.
Kann ich vielleicht die Ursprungsfrage beantworten? Wo man Ethik braucht in Games, wie schon mal gesagt, man braucht es nicht nur in Games, sondern auch um Games herum. Also natürlich gibt es inhaltlich häufig Geschichten, bei denen man ethisch und moralisch handeln muss und sein Handeln da auch hinterfragen kann. Also es ist auch eine Aufgabe von uns, da zu gucken, welche Möglichkeiten stecken in digitalen Spielen, um moralisches Handeln zu reflektieren, zu hinterfragen und da dann vielleicht auch gewisse Lerneffekte zu erzielen. Es gibt da auch berühmte Spiele mit Beispielszenen. Also da gibt es in GTA 5 zum Beispiel eine Waterboarding-Szene, wo man sich auch fragen kann, darf ein Spiel das oder darf ein Spiel das von dem Spieler verlangen, so zu handeln? Das sind so ethische Fragen, die um Spielinhalte kreisen, aber auf der anderen Seite auch, wie gesagt, wie gehen Spieler miteinander um? Wie ist das mit Hate Speech? Wie ist das mit Sexismus zum Beispiel auch auf E-Sports-Veranstaltungen? Also wir haben eine Freundin von mir, die war früher professionelle E-Sports-Spielerin und die musste sich auf den Turnieren doch so einiges anhören und hat mir auch mal erzählt, dass sie sich nachts in den Schlafsack einnähen lassen musste, um irgendwelchen Übergriffen zu entgehen. Ja, seltsame Geschichten, aber gibt's durchaus.
Um da vielleicht, was du gerade angesprochen hast, nochmal kurz hinzugehen, seht ihr da auch zum Beispiel Entwickler in der Verantwortung, die vielleicht nicht ganz erfüllt wird, weil Sexismus ist ja auch ein Problem, was vielleicht sich Entwickler vielleicht auch mal fragen müssen, wenn man sich den ein oder anderen weiblichen Charakter in einem Spiel anguckt, wo man fragen könnte, ist das vertretbar, was wir da für ein Bild sozusagen vielleicht auch in unseren Videospielen repräsentieren?
Ja. Also endlich mal eine Frage, wo man auch einfach mal Ja sagen kann und das theoretisch stehen lassen könnte. Vielleicht um kurz auszuholen, wir reden hier über ein Medium, was sich auch immer noch weiterentwickelt. Wir können, wenn wir ganz weit zurückgreifen, so auf die Anfänge, reden wir von einer Kultur, die 30 Jahre jung ist. Und da wird sich einiges tun. Und das Thema Ethik, auch moralische Entscheidungen zu treffen, das ist auch von den Entwicklern natürlich mit reingebracht worden. Und das sieht man in den letzten Jahren, wie auch der Dialog stattfindet zwischen Entwicklern und der Community, die merken, okay, damit kann ich spielen und damit kann ich auch Spiele verkaufen. Und das wird interessant. Natürlich wird sich viel auch immer über die Verkaufszahlen deutlich machen. Und das macht sich nicht nur noch an dem Stereotypen Muskelprotz fest. Es darf aber auf der anderen Seite muss es da auch einfach mal gute Beispiele geben. Also es darf nicht immer nur die
Es gibt ja einige schon auch in den letzten Jahren oder auch vor einigen, wenn man zum Beispiel sich Beyond Good and Evil anschaut, mit einem sehr starken weiblichen Charakter in der Hauptrolle, der aber eigentlich überhaupt nicht sexualisiert wurde und nicht praktisch als das den optischen Hingucker sozusagen dient. In dem
aber dem gegenüber stehen halt 20 andere AAA-Titel oder vergleichbare Titel. Insofern muss da einfach nur entwickelt werden und dass die Welt nicht nur pink ist und von Ponyhof und so lebt. Also da muss auch früh angefangen werden und ja, da sind wir, glaube ich, auch dabei, dass sich da einiges ändert, aber langsam.
Alles klar. Wir haben jetzt etwas ausgeholt und haben über Ethik und Videospiele gesprochen. Bei mir zu Gast waren André Wessel und Jürgen Slegers von der TH Köln vom Projekt Spielraum. Und bald, das ist noch ein wenig hin, ist die Clash of Realities. Da seid ihr auch involviert. Im November wieder zum 7. Mal. Am 15. bis 16. November mit dem Thema digitale Spiele als Sozialräume, Digital Games as Social Environments. Wenn du vielleicht abschließend da noch kurz ein, zwei Sätze zu sagen kannst, André.
Ja klar, also die Clash of Realities ist eine recht einzigartige Konferenz, weil sie sowohl einen künstlerischen als auch einen wissenschaftlichen Teil hat und auch die Technikseite, also die Entwicklerseite nicht außen vor lässt. Die besteht meistens aus zwei Tagen, die auch für alle Leute offen sind. Also da kann hinkommen, wer möchte und kann sich anmelden. Das ist auch immer kostenfrei. Es wird am ersten Tag, der ist so in verschiedene Summits eingeteilt, also so verschiedene Tracks, bei denen eine Reihe von Sprechern zu einem Thema sprechen, auch geladene Gäste, internationale Gäste. Wir hatten letztes Jahr auch einen sehr hohen Sprecherinnenanteil. Von vielen Leuten aus den USA. Also letztes Jahr war zum Beispiel Janet Holloway da, die Hamlet on the Holodeck geschrieben hat. Und dieses Jahr ist unser Thema digitale Spiele als Sozialräume, um eben, wie ich auch gerade schon mal angesprochen habe, auch auf zum Beispiel diese boomende E-Sport-Szene einzugehen. Ist ja auch ein riesengroßer Sozialraum, der wissenschaftlich betrachtet werden will. Des Weiteren wird natürlich trotzdem auch Ethik eine wichtige Rolle spielen. Wir haben Miguel Sicard da aus Dänemark. Das ist eine ziemliche Größe in der Richtung und der hat uns glücklicherweise schon zugesagt. Und die Leute werden am ersten Tag, am Summit-Tag sprechen und nachmittags auch, sagen wir mal, jüngere Forscherinnen und Forscher aus Deutschland. Und am zweiten Tag gibt es dann den Main Conference Day, wo die Hauptspeaker einfach nochmal zum Zuge kommen und dann aus den einzelnen Summits, also neben unserem medienpädagogischen gibt es dann auch noch ein Summit Game und Film, ein Summit Game und TV, ein Summit Game Studies.
Und jede Menge genau. Veranstaltungen, also auf der Clash of Realities im November und zeitnah ein wenig, nochmal der Hinweis, Games Camp Ethik und Games am Pfingstwochenende am 5. Mai könnt ihr vorbeikommen und über Games quatschen und gucken, wie Ethik und Videospiele, wie das zusammenpasst. Bei uns geht's jetzt weiter mit Yoko Shimomura, Gower Plains aus Xenoblade Chronicles, ein Klassiker der jüngeren Geschichte aus der Videospielmusik. Vielen Dank, André und Jürgen, für das Gespräch.
Köln Campus Controller.
Das Computer- und Videospielmagazin auf der 100,0.
KC Control, it's in a game.
www.kölncampus.com